ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und Ahoi mit einer entsprechend heißen Folge von Unter Büchern. Eine Stunde Literatur, wie immer jede Woche von MDR Kultur. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich, dass ich heute unter anderem literarisch ins Wasser springen kann. Der Ozean, so wild und weit, so heißt der neue Roman eines Schotten, Malachy Tallack, zu dem hier gleich der Leipziger Autor Matthias Jügler im Gespräch ist. Außerdem beschäftigt uns eine Kulturgeschichte des Badens und Schwimmens. Bernd Brunner hat sie geschrieben. Und sie heißt Abtauchen und Treiben lassen. Gutes Motto für heute. Glückwunsch, wer es an den See geschafft hat. Außerdem habe ich den neuen Roman von Clemens Böckmann hier liegen. Ein Gedicht von Lutz Rathenow gibt's extra für uns eingelesen. Und erstmal waren meine Kolleginnen unterwegs im Land. Anne Seiler hat sich die Pfarrbibliothek Magdeburg angeschaut. Und Caroline Büscher fragt, ist es wirklich wahr, dass auch Antiquariate bei uns vor der Haustür vom Ankauf durch KI-Firmen betroffen sind? Von den Wellen bis zu den Regalen, also alles dabei. Und dazu Musik, wie immer handverlesen. Das hier sind die Stones mit ein bisschen was Ruppigen. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Eigentlich sollte man sich ja freuen, wenn man so als Antiquariat eine Mail bekommt, in der gleich mal ganz viele Bücher bestellt werden. Aber dass das auch eine seltsame Aktion sein kann, die für Bücherfreunde und Freundinnen doch sehr ungute Züge trägt, das war in letzter Zeit immer öfter zu hören. Angeblich kaufen gerade KI-Firmen ältere Bücher in Massen, um damit die Maschinen zu füttern und sie dann zu schreddern. Auch sächsische Antiquariate sind betroffen. Meine Kollegin Caroline Büscher hat recherchiert.
Im Antiquariat-Thieme in der Leipziger Innenstadt stapeln sich Bücher aus etlichen Jahrzehnten. Vor allem Titel, die es im regulären Buchhandel längst nicht mehr gibt, bietet es an. Fachliteratur, Romane, Reisebücher. Es ist ein Ort, der im digitalen Zeitalter immer noch das Analoge wahrt und dafür geschätzt wird. Norman Lindners Kunden sind häufig Stöbernde, aber auch gezielt Suchende. Auch Online-Bestellungen bietet er an. Vor einigen Wochen nahmen die allerdings auf einmal zu und kamen aus den USA.
Also ungefähr Mitte Mai bis Mitte Juni, so Zeitraum 3 Wochen, bekamen wir vorwiegend am Wochenende, meistens dann auch nachts, dann, weil dann die Bestellzeiten in Amerika dann dort tageszeitmäßig waren, Bestellungen über ZVB. Und dort sind dann oft mehrere Bücher, bis zu 30 Stück auf einmal in einer Bestellung gewesen. Teilweise noch Einzelbestellungen im Laufe der Woche zwischendurch, die dann thematisch nicht zusammenfassten, in der Regel auch günstige Bücher waren, mit ISBN auf jeden Fall.
Aus den USA bestellt, nach Kodersdorf bei Görlitz in ein Versandzentrum geliefert. Schnell stellt Norman Lindner fest, diese ungewöhnlichen Bestellungen sind kein Einzelfall. Bundesweit warnen Antiquariatskollegen, hinter dem ja eigentlich erfreulichen Großeinkauf steckt womöglich System, um KI zu trainieren.
Grundsätzlich sind wir über Kollegenchats schon auf diese Situation aufmerksam gemacht worden, dass es diese Firma Zoombooks gibt, die dann in Massen, man hat dort von Millionen Euro gesprochen, die täglich umgesetzt werden sollten, Bücher bestellen, die dann anschließend gescannt und geschreddert werden.
KI-Firmen, die massenweise Bücher kaufen, um ihre Programme zu schulen und sie dann vernichten. Bewiesen ist das nicht. Auf ARD-Anfragen antwortet bislang keines der Unternehmen, die Bücher in deutschen Antiquariaten gekauft haben. Eine Recherche aus den USA stützt die These aber. Einem Bericht der Washington Post zufolge hat künstliche Intelligenz nahezu alle online verfügbaren digitalisierten Bücher erfasst. Nun sind laut der US-Zeitung analoge Inhalte dran. Wohl deswegen habe das KI-Unternehmen Anthropic sein lang geheim gehaltenes Programm Project Panama entwickelt. Zudem gehöre auch ein Hochleistungsscanner, der Buchseiten einlese, die aus Büchern herausgetrennt worden seien. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels weist auf Anfrage von MDR Kultur auf ein weiteres Problem hin.
Dieses Vorgehen sieht nach einem weiteren Beispiel dafür aus, dass KI-Konzerne massenhaft urheberrechtlich geschützte Werke zum Training ihrer Sprachmodelle nutzen, ohne Einwilligung und ohne Vergütung. Das ist in unseren Augen ein klarer und massiver Verstoß gegen das Urheberrecht. Bislang lassen sich solche Verstöße allerdings schwer nachweisen, weil es keine Transparenzpflichten gibt, die eine Quellennennung für den KI-Input erfordern würden.
Der Börsenverein fordert eine klarere Gesetzeslage. Zum Schutz vor dem Einscannen von Büchern in den USA und die Urheberrechte insgesamt zu stärken, etwa durch Transparenzpflicht für KI-Anbieter.
Das mit der KI ist so eine Geschichte, die mir auch gewisse Bauchschmerzen bereitet,
sagt Antiquar Norman Lindner.
Bei Texten, die jetzt online gestellt werden oder über KI dann gescannt werden, da guckt keiner mehr hinterher. Kein Mensch, der das bewertet und wichtet. Da wird einfach nur das zusammengefasst, was am lautesten geschrien wird, was am meisten Widerspruch erzeugt, und das wird sozusagen für bare Münze genommen.
Auch wenn Digitalisierung und KI im Alltag an Bedeutung gewinnen. Norman Lindner sieht auch einen entgegengesetzten Trend. Er beobachtet, dass sich gerade junge Menschen für gedruckte Bücher interessieren und in sein Antiquariat kommen.
Im Gegensatz zu früheren Jahren, vor allen Dingen vor Corona, sind jüngere Leute auch durchaus offen für Beratungen, für Empfehlungen von uns. Und interessantes Phänomen ist auch, dass junge Leute kommen, Freunde mitbringen und sagen, komm, ich zeig dir mal, wo ich was gefunden habe, da findest du bestimmt auch was.
Norman Lindner blickt entsprechend optimistisch in die Zukunft des Antiquariats. Nicht nur, weil er um den Wert des geprüften Wissens weiß, das in seinen Büchern steckt.
Go on and close the curtains, 'cause all we need is candle. Take the-
Unterbüchern im Sommer. Zeit mal rauszufahren. Ein paar Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind wir unterwegs im Bundesland, um mit Akteurinnen und Akteuren aus der Kultur zu sprechen. Und heute wollen wir die Geschichte auf Rädern erzählen. Die Magdeburger Pfarrbibliothek ist aus der Sommerpause zurück. Der große blaue Bus, der steuert nun wieder täglich die bekannten Halteplätze an. Genutzt wird die fahrende Bibliothek von rund 24.000 Menschen. Und damit erreicht die Pfarrbibliothek besonders Menschen, die nicht mehr so mobil sind. Oder sie wird auch von Familien angesteuert. Aus der Bibliothek, vor der Haustür, berichtet Anne Seiler.
Am Eichplatz in Magdeburg-Ottersleben steht ein langer blauer Bus am Straßenrand. Immer wieder öffnet und schließt sich die Tür zur klimatisierten Fahrbibliothek. Susanne Fischer ist mit zwei Kindern gekommen, um Bücher abzugeben.
Tatsächlich ja, für meine Kinder oder vor allem meine Tochter. Weil ja, echt ein großes Repertoire an Büchern hier. Und wenn das Kind viel liest, irgendwann eine Kostenfrage, oder ist es schon einfacher, hierher zu kommen. Ja. Tatsächlich haben wir immer Bücher und dann diese Toni-Figuren. Also mit Kindern komme ich gerade nicht so zum Lesen, ansonsten würde ich es nutzen.
Toni-Figuren sind sehr beliebte Tierfiguren, die auf eine Box gestellt werden. Dann können Kinder Hörspiele hören. Hinter dem Büchertresen der Fahrbibliothek sitzt den ersten Tag nach der Sommerpause Felix Schwitzer. Er hält mit den Besucherinnen und Besuchern ein Schwätzchen.
Also an dem Stellplatz ist es bunt gemischt. Wir haben ältere Leute, die jetzt schon seit 20 Jahren locker dabei sind. Wir haben aber auch vor allem viele Familien mit Kindern. Ich glaube, unser jüngster Leser hier, der ist noch kein Jahr alt. Also der wurde sofort angemeldet, als er auf der Welt war. Das ist schon eine kleine Familientradition bei denen.
Wobei die Leiterin der Pfarrbibliothek Magdeburg schon einige Trends ausgemacht haben will. So sei laut Doreen Poceba das Interesse an Sachbüchern für Erwachsene stark gesunken. Man informiere sich heutzutage im Internet, mutmaßt sie. Zudem sei man auch noch nicht wieder bei den Ausleihzahlen von vor der Corona-Pandemie angelangt. Und die Leser würden immer jünger. 90% der Pfarrbibliotheks Nutzer seien mittlerweile Kinder. Von insgesamt 43 Stellplätzen der Pfarrbibliothek befänden sich allein 11 vor Kitas, 16 vor Grundschulen. Doreen Poceba.
Im Gespräch mit Lehrern merken wir das auch. Es gibt Studien von der Stiftung Lesen, dass eben ganz viele Kinder, die vierte Klasse verlassen jetzt in Sachsen-Anhalt und auf eine weiterführende Schule gehen, eben wirklich dieses verstehende Lesen nicht mehr können. Und da setzen wir dann eben an mit Leseförderungen, mit unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen. Da haben wir halt wirklich auch die Einführung für die ersten Klassen, sodass die wissen, wie läuft das überhaupt in der Pfarrbibliothek. Wir halten dort regelmäßig alle 4 Wochen an den Schulen und dass sie die Scheu vor diesem Buch eben auch und vor diesem Lesen hoffentlich verlieren.
Henriette ist gekommen. Sie ist der Grundschule bereits entwachsen und dem Lesen treu geblieben. Sie stöbert nach neuem Lesestoff.
Die 3 Ausrufezeichen mag ich am meisten. Ich gucke sie auch gerne. Ich höre halt so Hörspiele von denen. Sonst habe ich mal Gregs Tagebuch gelesen, bin aber schon mit allen Folgen fertig. Sonst mag ich noch Mein Lotterleben, weil man kann sich was ausleihen und sonst muss man bei Thalia irgendwie was kaufen, wenn man doch erstmal gucken möchte, ob es sich gefällt und so. Ja.
Die Fahrbibliothek am Eichplatz in Magdeburg-Ottersleben betritt auch ein Vater. Er wurde von seiner Tochter hierher geschickt.
Ja, weil meine Tochter halt gerne lesen möchte und da muss ich das jetzt abgeben und verlängern. Die hat gerade einen Termin und da muss ich rein. Detektivgeschichten findet sie richtig gut. Jetzt hier Kochbuch, das muss ich jetzt noch mal verlängern, weil sie noch mal kochen möchte mit der Mutti. Das ist nicht schlimm, wenn es halt nach dem Buch gemacht wird, dann ist es auch in Ordnung.
Im besten Fall ist die Fahrbibliothek als mobile Bibliothek also nicht nur ein Leselernort für Kinder, der auch Lernstoff vermittelt. Sie bringt auch Familien an einen Tisch, auch bei gutem Essen.
Die Fahrbibliothek Magdeburg, Anne Seiler hat sie für Unterbüchern besucht.
Die Erde ist ein Würfel und wir sind on the edge und rund. Für den nächsten großen Wurf brauchen wir wieder einen neuen Wunsch. Wir dimmen das Licht und schütten eine Insel auf und was der Asphalt zu uns spürt und was es ist, was du dir glaubst, die Welt ist fix. Wir sind fertig und welcher eine Duft unter allen wird irgendwann der Schlüssel zu der Erinnerung an heute sein. Und da sitzen wir und streicheln ein Tier und dann denken wir uns eine Liebe aus, einen Hass und was auch immer. Eine Blüte sich für die Kirche wünscht, an einem Ast.
Thank you. see ghosts of old lovers on the sidewalk. I can hear them talk about their lovers new. But I can see it now, just how the world goes round. You ain't got nothing to choose. And then a young punk kid just keeps on ripping me off like he's got something.
Walking Home, und hier ist Unter Büchern. Der neue Roman des Schotten Malachy Telleck, der heißt Der Ozean so wild und weit. Und er ist laut dem Guardian eine berührende Feier der Kunst und der Musik. Der Leipziger Autor, Lektor und Herausgeber Matthias Jügler, der hat das Buch für uns gelesen. Hallo Matthias.
Hallihallo.
Also ich muss gestehen, dass ich Malachy Telleck bisher noch nicht auf meiner Literaturlandkarte hatte. Bringst du ein bisschen Licht ins Dunkel?
Ja, du, da ging es mir ähnlich. Ich kannte diesen Autor vorher auch nicht und habe dann natürlich so ein bisschen auf der Homepage von ihm recherchiert. Und lass mich doch mal ein bisschen ausholen. Malachy Telleck, der ist Schriftsteller und Journalist. Der kommt von den Shetland-Inseln in Schottland und der ist Autor vor allem von 5 Büchern. Romane und Sachbücher sind das. Und alle Bücher von Telleck, die sind geprägt von seiner Faszination, kann man vielleicht sagen, für die Beziehung zwischen Menschen und den Orten ihrer Geburt. Also da schwingt immer so eine leise, feine Melancholie mit. Wenn man wirklich ein Gefühl für diesen Autor bekommen möchte, ist es ganz wichtig zu wissen, dass dieser Malachy Telleck eben auch Singer-Songwriter ist, der schon 4 Alben veröffentlicht hat.
Der Ozean so wild und weit. Schon der Titel, der klingt ziemlich poetisch, finde ich. Worum geht's in dem Buch?
Es geht vor allem um einen Mann, Jack, der ist jenseits der 60 und sein wertvollster Besitz ist eine Gitarre. So, das charakterisiert ihn vielleicht schon ein kleines bisschen. Dieser Jack führt nach dem tragischen Tod seiner Eltern ein Leben als Einsiedler, könnte man sagen, auf den Shetland-Inseln. Also ein Haus irgendwo im Nirgendwo. Und dann plötzlich eines Tages liegt eine Schachtel vor Jacks Haustür und darin, was ist da drin? Eine junge Katze. Jack will die natürlich erst loswerden. Ich sag ja Einsiedler, Eigenbrötler und so weiter. Aber es kommt, wie es kommen muss. Beide, Katze und Jack, werden ein ziemlich gutes Team. Und später stößt noch ein junges Nachbarsmädchen hinzu, mit der sich Jack auch anfreundet. Und in Rückblenden erfahren wir dann nach und nach so, wie das für Jacks Eltern war, auf die Shetlands zu kommen. Der Walfang spielte eine große Rolle und die wilde, raue See.
Genau wie Jack ist der Autor auf den Shetlands geboren. Gibt's noch andere Gemeinsamkeiten?
Ja, definitiv. Denn Jacks großes Ding, seine Leidenschaft, ist die Musik, vor allem die Country-Musik. Und wir bekommen da einen ganz stoischen Mann gezeigt, der Songs schreibt, der sie aber nur für sich alleine singt. Ja, also auf die Bühne zieht es diesen Jack überhaupt nicht. Und lass mich doch mal aus dem Buch zitieren, einfach weil es so schön passt. Einen Song zu schreiben hieß, etwas Neues auf der Welt zu erschaffen, aber es hieß auch, aus dieser Welt hinauszutreten, der Welt, in der er lebte. In einem Song konnte Jack jemand anders sein. Auch in Songs, die sich aus seinen eigenen Erfahrungen speisten, war er ein anderer. Eine Figur, eine Reihe von Figuren, ein ganzes Spektrum. Wenn er schrieb und sang, wurde er zu ganz vielen. Er wurde größer als er selbst und sein Leben wurde größer als das, das er lebte.
Lass uns doch mal auf den vielleicht wichtigsten Punkt zu sprechen kommen, nämlich die literarische Qualität. Hast du das Buch gern gelesen, Matthias?
Ja, also Ganz klares Ja. Am Ende, ich glaube, als ich verstanden hatte, dass es nicht um diese eine große Story geht, nach der ich zugegeben ziemlich lange im Buch gesucht habe, hat mich der Roman wirklich überzeugt.
Und wenn es dann nicht um eine große Story geht, wie du sagst, worum geht's denn dann im Kern des Buches?
Es geht unterm Strich um eine Freundschaft zu einem Menschen, der ganz anders ist als man selbst. Also ich sage nur älterer Mann, junges Nachbarsmädchen. Und es geht um die Zuneigung zu einem Tier, also zu dieser Katze. Es geht natürlich ganz viel um Musik und um so ein ganz bestimmtes Lebensgefühl, würde ich sagen. Und alles ist angehaucht von eben dieser feinen Melancholie. Ne? Ich hatte ja eingangs schon mal kurz darüber gesprochen. Und es gibt da einen ganz schönen, naja, nennen wir es mal Flow in diesem Text. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also das war ein ganz, ja, ich würde sagen, so feiner, zarter Text. Und dieser Jack, das ist wirklich eine interessante Figur, wie ich finde.
Wenn man nun durch die knapp 280 Seiten des Buches blättert, dann fällt auf, dass da immer wieder Faksimile kommen. Also da sieht man eine ein bisschen krakelige Handschrift, Wörter sind durchgestrichen und so weiter. Was hat's denn damit auf sich?
Das sind alles Texte von Songs des Autors. Also erschienen sind diese Songs auf seinem neuen Album. Das ist so eine Art, ja, Begleitveröffentlichung zu diesem Roman. Ich war am Anfang, muss ich zugeben, ziemlich skeptisch. Ich dachte mir, naja, also hör mal zu, entweder du kannst schreiben oder du kannst Musik machen, aber beides, ich war ein bisschen ratlos und dachte mir, mal schauen, was das wird, so in der Art. Dann habe ich in das Album reingehört und musste feststellen, dieser Autor kann ja wirklich beides. Also zum Beispiel, da gibt es einen Song, der heißt White Ocean Blue. Der ist so schön, Katrin. Der ist so traurig irgendwie und so bewegend und total eingängig. Also ne, ich fing dann an, es meiner Frau vorzuspielen. Die zack hat sie sich gleich auf ihre Spotify-Playlist eingespeichert. Also das war wirklich eine Entdeckung für mich und das ist mir so auch noch nicht vorgekommen, dass ich gleich so eine Art Doppelentdeckung machen konnte.
Also wenn ich richtig verstanden habe, du gibst eine klare Lese- und Hörempfehlung ab.
Ja, unbedingt. Also mit 3 Ausrufezeichen.
Und da bist du übrigens auch nicht allein. Auch Elvis Costello empfiehlt das Buch wärmstens. Das habe ich gerade auf der Website gelesen, auf der man auch die Musik hören kann. Melancholic, der Ozean so wild und weit, erschienen im Luchterhand Verlag und übersetzt von Klaus Bär und Cornelius Reiber. Danke fürs Gespräch, Matthias.
Sehr, sehr gern. Tschüss.
Ja, und Melancholic gibt's im Netz zu hören. Hier gibt's Tori Amos, die auch ein großes Herz für Ozeane hat. ab in den Ozean. Das war Tori Amos und hier ist Unter Büchern. Vor ein paar Tagen hatten wir hier einen Autor zu Gast, also meine Kollegin Beatrice Schwartner hat mit ihm gesprochen. Der hat eine Kulturgeschichte des Badens und Schwimmens geschrieben. Bernd Brunner heißt er und sein Buch heißt Abtauchen und Treiben lassen. Und das Gespräch, das lassen wir uns jetzt nicht entgehen, in das hören wir hier jetzt rein.
Eine Geschichte beginnt ja irgendwann, lässt sich einordnen, wann das losging, dass wir Menschen uns die Seen und die Meere erobert haben und warum eigentlich?
Ist ein bisschen schwierig, man kann stufenweise vorgehen. Natürlich haben Menschen immer das Bedürfnis gehabt, sich zu erfrischen und sind wahrscheinlich auch in nahegelegene Seen und Flüsse gegangen. Dann gab es natürlich die Bewegung der Menschen über die Kontinente hinweg, die vor 60 bis 100.000 Jahren einsetzte. Da spielte sicherlich auch gelegentlich das Schwimmen eine Rolle, wenn man von einem Ufer zum anderen gelangen wollte. Und dann in neuerer Zeit ist es ein bisschen besser dokumentiert natürlich. Also da fand eine Annäherung statt, sicherlich auch in den Seen und Flüssen zuerst. Beim Meer war man ein bisschen zurückhaltender, weil das ja doch mit vielen Gefahren einfach in Verbindung gebracht wurde. Da braucht es erst medizinische Schriften so im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, vorwiegend aus England, wo das populär wurde. Das Baden im Meer wurde dann auch mit gewissen gesundheitlichen Vorteilen verknüpft. Also ist eine komplexe Angelegenheit. Mhm.
Nun kann man ja baden und man kann schwimmen. Ne? Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Mhm. Ein Kapitel Ihres Buches ist überschrieben mit Schwimmen als Wissenschaft. Was hat es damit auf sich?
Ja, da gehe ich darauf ein, dass ab dem 16. Jahrhundert ungefähr das Ganze ein bisschen systematischer angegangen wurde. Also dann gab es die ersten Bücher. Es gab zum Beispiel das weltweit erste Werk zum Schwimmen, 1538 in Augsburg veröffentlicht. Über die Schwimmkunst ist alles noch ein bisschen kryptisch, mit seltsamen Vergleichen, mit Delfinen, mit Fröschen. Da kam dann auch ziemlich schnell die Kirche mit ins Spiel. Die fand das nämlich gar nicht so lustig, dass man den Menschen da mit solchen niederen Tieren verglichen hat. Und also es geht eigentlich darum, dass es systematisiert wurde. Das ist eine Wissenschaft in Anführungszeichen. Also Wissenschaft in unserem Sinne vielleicht erst doch in neuerer Zeit, heute 19. bis 20. Jahrhunderts. Aber es hat da eben doch schon seine Anfänge genommen.
Eine Station Ihrer Kulturgeschichte liegt bei uns im Sendegebiet, nämlich im thüringischen Schnepfental bzw. in den Reinhardsbrunner Teichen. Welche Rolle spielen denn diese Orte?
Ja, da wirkte ein Lehrer mit dem freundlichen Namen Johann Christoph Friedrich Gutsmuths im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Der hat auch das erste ersten deutschsprachigen Bücher auch zum Thema Schwimmen, das kleine Lehrbuch der Schwimmkunst zum Selbstunterricht herausgebracht. Und der hat tatsächlich mit seinen Schülern im Reinhardsbrunner Teichen, ich muss gestehen, dass ich selbst noch nicht da war, das Schwimmen geübt einfach nach seinen Prinzipien, die er entwickelt hatte.
Spannend. Johann Wolfgang von Goethe ist ein anderer Name, liest man bei Ihnen, ist auch sehr gern geschwommen. Wo genau ist der denn ins Wasser gesprungen? In die Ilm oder in den Main?
Das ist ganz bekannt. Das ist gar nicht so bekannt, dass er so ein begeisterter Schwimmer gewesen ist. In der Ilm, dem Nebenfluss der Saale, aber auch im Main, ist ganz richtig, wie Sie sagen, aber auch im Tiber während seiner legendären Italienreise. Und auch in Schweizer Gewässern, da ist etwas dokumentiert, dass er nackt im Zürichsee 1775 gewesen sein soll, hat dazu geschrieben, nackte Körper leuchten weit oder sowas, hat wohl einen ziemlichen Skandal bei den Leuten, den Unmut der Bevölkerung auf jeden Fall erregt, die fanden das nämlich gar nicht so lustig.
Das ist sozusagen der Wiegald Boning seiner Zeit gewesen. Wiegald Boning, der ist ja jetzt im Moment gerade, ich weiß gar nicht, 800 Tage in Folge oder so oder noch viel mehr, finde ich immer beeindruckend, wenn ich das so bei Social Media sehe und denke, der Mann geht wirklich bei jedem Wetter, auch mit der Erkältung, einfach ins Wasser, um es einfach zu machen. Sie gehen auch jeden Tag, ja?
Ich liebe es zum Beispiel im Regen zu schwimmen. Ich finde das ganz
wunderbar. Das ist super.
Also neulich war ich da, da regnet es ganz stark und das Becken lief wirklich über. Es war wirklich verrückt. Und dann ein paar Minuten später der totale Sonnenschein.
Aber
und
jetzt,
ganz wenige Leute.
Jetzt geht's, also Regen finde ich auch super zu schwimmen, weil mein Tauchlehrer sagte immer, es ist völlig egal, wann ihr ins Wasser geht. Es ist sowieso nass. Also das ist auch egal. Aber für mich ist wichtig, sind Sie ein Sommerschwimmer oder gehen Sie wirklich das ganze Jahr durchschwimmen?
Ich gehe das ganze Jahr, ich habe einen Pass, also ich hatte einen Jahrespass, jetzt gibt es den nicht mehr, jetzt gibt es einen Monatspass, ich gehe auch gerne in Hallenbäder, habe ich kein Problem. Ich brauche das zur Fitness, für mich ist das, da geht es nicht um Wettbewerb, da geht es nicht um Zeit oder Bahn, sondern ich brauche einfach meine halbe, dreiviertel Stunde am Tag, um einfach fit zu bleiben, gegen den Bauch, auch in meinem Alter natürlich.
Aber dann... dann brechen Sie doch gleich mal die Lanze fürs Schwimmen, für all diejenigen, die so noch einen kleinen Schubs brauchen. Wir wollen sie nicht vom Beckenrand schubsen, bloß mal zum Schwimmen hin. Was ist denn das Gesunde am Schwimmen? Wir beide wissen es, aber vielleicht können Sie es nochmal formulieren.
Da gibt es so viele Faktoren. Also für mich ist es auch eine Art von Meditation. Mhm. Ich kann mich da echt entspannen, deswegen bin ich auch eher Poolschwimmer. In Seen komme ich noch schnell auf andere Gedanken, auf die Tierchen, die im Wasser schwimmen und so weiter. Da kann ich vollkommen abschalten, vorausgesetzt, der Pool ist natürlich nicht so super voll. Ich gehe auch, versuche dann zu Zeiten zu gehen, wo es einfach nicht so voll ist. Für den Bewegungsapparat ist es super. Ich kann es total empfehlen. Ich war früher Läufer, bin dann aufs Schwimmen umgestiegen, weil ich mit den Knien Probleme hatte. Das ist einfach super. Man kommt richtig außer Atem. Man fühlt sich, es wird alles super gut durchblutet. Kann man alles sehr, sehr gut nachlesen, auch im Internet und so weiter, welche positiven Effekte das Schwimmen hat. Ich finde es großartig.
Das sagt Bernd Brunner, der gerade das Buch geschrieben hat, Abtauchen und Treiben lassen. Eine Geschichte des Badens und Schwimmens, erschienen bei HarperCollins.
Hey, wicker man, take the keys to the van, so you can run me over. Wicked woman, you tried to paint me inhuman, so you can roll me under. Hey, in a child, meek and mild, it's so I like to be wild. Great forest dean, will I ever be clean?
Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur. Mit seinem Debütroman »Was du kriegen kannst« hat der Leipziger Schriftsteller Clemens Böckmann vor 2 Jahren für Furore gesorgt. Damals erzählte er die Geschichte einer Frau, die in der DDR als Sexarbeiterin und Stasi-Spitzel gearbeitet hat. Dafür gab es unter anderem den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung. Jetzt steht der Nachfolger in den Regalen, »Das richtige Leben des Alvaro Maderholz«. Wieder eine Recherche und Kaiser Ravi stellt das Buch vor.
Natürlich ist es ein Zufall, durch den der Ich-Erzähler in Clemens Böckmanns neuem Roman auf die Geschichte von Alvaro Maderholz stößt.
Im Spätsommer 2017 kam ich durch Umstände, die in keinem Zusammenhang mit der folgenden Geschichte stehen, für einige Wochen in die Steiermark, wo ich gemeinsam mit anderen jungen ForscherInnen die im Laufe der Jahrzehnte stattgefunden habenden Veränderungen in den erzählten Erinnerungen der Bergarbeiter von Eisenerz untersuchen sollte.
Alvaro Maderholz war laut Böckmanns Recherche ein Skispringer mit mäßigem Talent und mäßigem Erfolg, eine eher unaufregende Gestalt im Schanzenzirkus. Wäre da nicht der Umstand, dass er nebenbei auch noch Gedichte geschrieben hat? Allerdings ist der dichtende Skispringer zum Zeitpunkt der Recherche schon tot, sein Nachlass lückenhaft und die Geschichte der restlichen Familie Maderholz scheint sowieso viel interessanter zu sein als diese Werner Herzog-mäßige Gestalt eines Skispringers und Dichters.
Als Enkel des NS-Täters Franz Maderholz offenbart Alvaro die Innenansicht eines Belasteten. Ob es die Last des Schweigens war, wie Dunbar On schrieb, oder etwas ganz Unbewusstes, die Lyrik des Skispringers ist durchzogen von der Ahnung einer bereits passierten Katastrophe.
Deshalb fliegt Böckmanns Recherche zu Alvaro sozusagen weit über den Schanzenauslauf hinaus und landet in Südamerika. Dort lernen wir Alvaros Großeltern kennen und vor allem seinen Großvater Franz Maderholz sowie Alvaros Vater und Onkel. Das klingt verwirrend, ist es auch. Nachlässe und Aktenmaterial beginnen unkontrolliert zu wuchern, Figuren ändern ihre Namen, man verliert den Überblick und was am Ende wirklich passiert ist, liegt begraben unter den Quellen und Dokumenten. Selbst Videomaterial wird in Böckmanns Recherche in Zweifel gezogen.
In den Kommentarspalten behauptete jemand, der Mann habe Steine auf die vorbeifahrenden Autos geworfen. Andere kommentierten, dass aus fahrenden Autos Gegenstände auf ihn geworfen worden seien. Es war klar, dass mit dem vorhandenen Videomaterial alles Mögliche denkbar war. Bald fanden sich ein paar Versionen des Videos, die offensichtlich manipuliert worden waren.
Das wirkliche Leben des Alvaro Maderholz ist vor allem eine Hommage an die Literatur von Thomas Harlan. Harlan war der Sohn des Filmemachers Veit Harlan, der im Dritten Reich mit Propagandaschinken wie Jud Süß zum Lieblingsregisseur des Regimes avancierte. Thomas Harlan hat sich in Filmen und Romanen immer wieder mit seiner Familie und der deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt. Der NS-Täter Franz Maderholz, Alvaros Großvater, ist eine Figur aus Harlans Roman Rosa und auch andere Figuren und Umstände leiht sich Böckmann für seinen Roman bei Thomas Harlan aus. Aber nicht nur das. Auch die Erzählweise, die Mischung aus erfundenen und realen Ereignissen und Figuren, erzählt durch Akten und Nachlässe, hat sich Böckmann bei Thomas Harlan abgeschaut.
Es machte den Eindruck, als handelte es sich um eine missglückte Kopie der Poetik von Thomas Harlan.
Böckmann weitet Harlans Ansatz aus. Es geht nicht mehr nur um die Täter und Taten der NS-Vergangenheit, sondern auch um die Täter und Taten der Gewaltgeschichte Chiles und die Kontinuitäten dazwischen. Die Familie des Alvaro Maderholz scheint tief in beides verstrickt zu sein, auch wenn nie so ganz klar ist, welcher Onkel oder Großvater denn nun was, wann, wo genau getan hat. Böckmann reichert Harlans Arbeitsweise aber auch mit selbstironischem Humor an. Genauso wie mit postmodernen Verwirrspielen um Authentizität und Autor. Auf einer theoretischen Ebene überzeugt das wirkliche Leben des Alvaro Maderholz voll und ganz. Allerdings fehlt dem Roman an manchen Stellen ein schlagendes Herz, eine Figur, mit der man mitgeht. So ist dieses Buch zwar ein großes intellektuelles Lesevergnügen, aber leider etwas verkopft geraten.
Kaiser Rabi war das über Clemens Böckmann, Das richtige Leben des Alvaro Maderholz, erschienen im Verlag Mattes und Seitz.
Got to closer to the sun. And I've done business on roses, so don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest, hi, hi, hi.
Für die Gegenwart.
Und zum Schluss das Ausrufezeichen, unser exklusives Gedicht hier bei Unter Büchern. Das kommt diesmal von Lutz Rathenow. Er ist ein produktiver Verfasser von Gedichten, Reportagen, von Glossen und Erzählungen, der vielen außerdem bekannt ist als eine der bekanntesten dissidentischen Stimmen zu Zeiten der DDR. Schon da unterlief er, oft mit subversivem Humor, den politischen Betrieb oder stellte ihn bloß. Hier ein Gedicht von Lutz Rathenow aus dem Band »Früher ist Morgen«, vom Autor selbst gelesen.
Irgendetwas stört. Irgendetwas stört immer. Sonne meistens, Wind selten, Regen, wenn unerwartet. Kein Regen bei zu langer Trockenheit. Die Zeit vergeht, jahrelang zu langsam und dann entschieden zu schnell. Die Temperatur stört permanent. Zu hoch, zu niedrig, zu unentschlossen, zu wenig, zu viel, zu ein mein Klimatrauma. Es stören die Hunde, die Menschen, Pflanzen, die ich nicht kenne und trotzdem gießen muss. Sie führen mir meine Dummheit vor. Es stört auch das Stören, vor allem durch Urlaub, das drohende Ende vom Urlaub. Die Arbeit stört eigentlich wenig. Es stört das Gerede, aufdringliche Stille, Katzen, Marmeladengläser ohne Marmelade, die Mücken, die Abwesenheit der Elefanten, Missmut minus Miss gleich Mut, Störung weniger Ung ergibt einen Stör, lecker. Dieser Text stört zunehmend, kein Ende in Sicht, also Schluss ohne Schuss, Frieden.
Das Gedicht von Lutz Rathenow. Und damit war's das mit dieser heißen Folge Unter Büchern. Immer dran denken, auch der Schatten eines Buches kann gut kühlen. Stabiles Lesen, ahoi, sagt Katrin Schumacher.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world.
Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
In einem kleinen Dorf an der Elbe lebt zu DDR-Zeiten Pfarrer Koldehoff mit seiner Familie. Doch er zweifelt an seinem Glauben. Und das merkt nicht nur sein Sohn.
Wie denkst du über die Bibel, Mutter? Ich glaube ihr jedes Wort. Ohne darüber nachzudenken? Ohne darüber nachzudenken. Und Vater? Vater denkt zu viel.
Auf der Suche nach Wahrheit schaut er nachts heimlich durch ein Teleskop in den Himmel. Und er sucht philosophische Gespräche mit dem jungen Akademiker Sempert, zum Ärger seiner gläubigen Frau.
Und ihr wisst, dass der Verstand ohne Gott ein gefährliches Spielzeug ist. Aber ihr könnt von diesem Spielzeug nicht lassen.
Die Selbstverbrennung von Hartmut Lange. Gelesen von Silvester Groth. Jetzt in ARD Sounds.